Weihnachten, Advent, alle Jahre wieder, ist ja immer schwierig. Was erzählt man, was sagt man zu Weihnachten, wenn die meisten von uns schon mindestens, ja, wie alt ist der Jüngste, die Jüngste heute hier? Wie viele Jahre habt ihr schon von Weihnachten gehört? Wie oft? Bei den Ältesten 80 und mehr? Keine Ahnung, wir haben das unzählige Male gehört. Und ich finde das immer ein bisschen gefährlich. Ich muss sagen, ich predige nicht gerne über Texte und Themen, über die man schon 100 Predigten gehört hat. Klar kann man immer wieder dieselben Aussagen wiederholen, aber das ist irgendwo auch schwierig. Und deswegen sind also die Feste für uns Verkündiger immer eine besondere Herausforderung, denn da liegt es ja nun mal nahe, bei dem Thema zu bleiben. Und auf der anderen Seite, wie kann man dem noch was Neues, noch was Überraschendes abgewinnen? Was Neues kann ich nicht sagen. Da tröste ich mich immer mit Paulus, der hat auch schon geschrieben, es verdrießt mich nicht, euch immer dasselbe zu sagen. Aber kriegen wir das vielleicht hin, uns neu überraschen zu lassen? Uns mal auf diese Botschaft, auf diese Nachricht einzulassen, als wenn wir sie zum ersten Mal hören würden. Ja, du hast es eben so aufgegriffen mit den Leuten, mit der Bibelliga, mit diesen Afrikanern, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine eigene Bibel in der Hand halten. Wir hatten einen Mann in der Wohngemeinschaft, der war 10 Jahre älter als wir, war schon verheiratet, hatte Kinder, der hat die Woche immer bei uns gelebt, das Wochenende dann bei seiner Familie, hat auch die Ausbildung gemacht, die ich habe. Der war in Kasachstan, Prediger in seiner Gemeinde, ohne Ausbildung, ohne Verkündigung. Die hatten eine Bibel in der Gemeinde und die wanderte dann immer zu dem, der am Sonntag predigen sollte. Er sagt, er wusste immer, wo seine Bibel ist. Dass er mal nicht weiß, wo seine Bibel liegt, das gibt's nicht. Ja, er sagt, seine Frau, die kam aus einer Gegend, auch in der Sowjetunion, aus Weißrussland, die hatten eher mal Zugriff auf Bibeln, die hatte schon immer eine eigene. Und bei ihr kommt das immer mal vor, dass sie nicht weiß, wo die gerade ist. Er sagt, bei ihm nicht. So ist das unterschiedlich. Je nachdem, womit wir aufgewachsen sind, je nachdem, wie wir damit umgehen. Und ich habe so den Eindruck, dass es uns mit Advent so ähnlich geht. Ich denke mal, jemand, der sich zum ersten Mal für dieses Thema öffnet und damit auseinandersetzt, für den sind das Wahnsinnsüberraschungen, völlig neue Gedanken für uns, die wir schon seit Jahrzehnten mit dieser Wahrheit leben, ist es irgendwie so gewöhnlich. Wir haben uns daran gewöhnt, alle Jahre wieder halt. Also versucht doch mal, euch auf das Thema einzulassen, als würdet ihr es zum ersten Mal hören. Sacharja 9, Vers 9. Sacharja ist ein Prophet, der nach der Gefangenschaft in Israel gelebt hat. Der also Esra, Nehemia, die sind ja dann zurück wieder ins Land. Dann wurde der Tempel wieder aufgebaut, so verschieden. In diese Zeit der Heimkehr redet Sacharja. Auch eine schwierige Zeit für Israel. Es sind ja beileibe nicht alle zurückgekommen. Ja, es sind wer mal nach Israel kommt, dem empfehle ich das Diaspora-Museum in Tel Aviv. Da ist dargestellt, wo überall in der Welt es in den Jahrtausenden, es sind ja 4 Jahrtausende seit Abraham, es jüdisches Leben gegeben hat. Und das hat ja angefangen, dieses Weltweite, mit der babylonischen Gefangenschaft. Ja, sie sind aus Israel weggeführt worden. Ganz viele sind nicht zurückgekommen, sondern sind hierhin, dahin, dorthin, in die unterschiedlichsten Länder. Richtig heftig geworden ist das dann nochmal durch die Römer. Also nach 70 durfte ein Jude, war es einem Juden bei, nee, nach 130, Entschuldigung, nach Christus war es einem Juden bei Todesstrafe verboten, Jerusalem zu betreten. Die Stadt hat sogar einen anderen Namen gekriegt, einen nicht-jüdischen. Fragt mich nicht, irgendeinen lateinischen müsste ich nachschlagen. Habe ich mir nicht gemerkt, will ich mir eigentlich auch gar nicht merken. Für mich ist das Jerusalem, das neue Salem, also der neue Friede, heißt der Name ja, Jerusalem. Und in dieser Zeit des Umbruchs, Juden überall, Juden wieder in Israel, aber unter schwierigen Verhältnissen, manche haben ihren Glauben lebendig gehalten, bei manchen ist es nur noch Tradition, bei manchen vielleicht gar nichts mehr. Vielleicht habt ihr den Satz gehört von diesem Pastor, der gesagt hat, wir wollen Menschen, die Religionsvermischung leben, gerne in Bibelkurse einladen. Das war auch in der Zeit von Zacharja, ja. Also man hat so ein bisschen Judentum mit ein bisschen davon und ein bisschen dort von gemischt und hat dann mal kräftig durchgerührt und es war so ein neuer Mix entstanden. Und Zacharja und Maleachi und die Propheten ihrer Zeit, die versuchen da, ich hätte beinahe gesagt, wieder Ordnung reinzukriegen. Die versuchen die Menschen wieder auf Gott auszurichten. Und in diese Situation rein steht dieser Satz: Du Tochter Zion, freue dich. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Da kommen übrigens die beiden Namen unserer Töchter her. Die eine heißt Gila, das kommt von Gil, freue dich. Und die andere heißt Rina, das kommt von Ranan, das ist hier dieses Jauchze. Eigentlich ist die Bedeutung andersrum. Warum das bei Luther hier so rum übersetzt ist, ist mir nicht ganz schlüssig, aber das sind die beiden Namen unserer Zwillinge. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Israel war zu diesem Zeitpunkt eine Provinz im Persischen Reich. Ja, dann später die Griechen, die Nachfolger von Alexander dem Großen, dann die Römer. Sie waren nur kurze Zeiten eigentlich noch nach diesen Ereignissen ein eigenständiger Staat. Und jetzt heißt es, dein König kommt zu dir. Sie hatten keinen König zu dieser Zeit. Es gab zwar Nachkommen Davids. Das war auch bekannt, wer das ist. Ja, so wusste man ja, dass Josef aus dem Hause Davids stammt, also der Vater von Jesus. Aber keiner von denen hat auf den Thron Anspruch erhoben, hätte ihnen vielleicht sogar den Kopf gekostet. Ich weiß es nicht, was passiert wäre, wenn wieder einer der Söhne Davids damals mit diesem Anspruch aufgetreten wäre. Im Gegenteil, Josef war wohl dann später ein eher armer Mann. Von königlicher Herrlichkeit war da nichts mehr zu sehen. Und jetzt sagt Zacharja oder Gott durch Zacharja, du Tochter Zion, du Wohnsitz Gottes, der Ort, wo Gott den Menschen begegnen will, und du Tochter Jerusalem, der du in dieser Stadt lebst, in der Stadt Davids, in der Stadt des Königs, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Also zunächst mal, wer ist hier angesprochen? Angesprochen ist hier das alte geistliche Zentrum. Seit David war Jerusalem das geistliche Zentrum Israels. David hatte die Bundeslade wieder dorthin geholt. David hatte die Priester dahin geholt. Es gab dort Propheten. Man konnte dort Gott begegnen. Salomo hat dann den Tempel gebaut, den ersten. Und damit war auch sichtbar und prächtig die Gegenwart Gottes symbolisiert. Aber dann war was dazwischen gekommen. Das Volk hatte aus dieser Religion, ja, das Volk hatte aus einem persönlichen Glauben eine Religion gemacht, so kann man sagen. Denn Religion ist ja immer so ein Geschäft. Ich leiste und dann muss Gott. So funktioniert aber Christentum nicht. Sondern christlicher Glaube und wie Gott gewollt hatte, auch der jüdische Glaube, ist eine Beziehungssache. Eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. So wie im Paradies Gott und Mensch eine Beziehung haben. Ja, Gott geht durch den Garten, redet mit den Menschen, die Menschen reden mit Gott. Das war durch den Sündenfall kaputt gegangen. Dann hat Gott mit Abraham wieder was Neues aufgebaut. Ja, und daraus dann durch Mose, das sollten Möglichkeiten sein, durch die Menschen mit Gott wieder in Beziehung treten konnten. Aber sie haben daraus eine Religion gemacht. Ich gebe dir ein Schaf, du gibst mir dafür Segen. Das war von Gott so nicht gedacht. Natürlich hatte Gott den Opferdienst eingeführt, aber doch nicht als Handel, sondern als etwas Symbolisches, was diese Beziehung ausdrückt. Und das Zentrum dieses Beziehungsbaus, der dann zum Handel geworden war, war Jerusalem. Und als die Menschen das kaputt gemacht haben, indem sie es umgedeutet haben, hat Gott gesagt, nö, das will ich nicht. Er hat seinen Segen von der Stadt abgezogen, sie ist zerstört worden, der Tempel ist zerstört worden, sie sind in die ganze Welt zerstreut worden. Dann macht Gott einen zweiten Anlauf zur Zeit Zacharias. Ja, ich habe ja eben ein paar Namen. Nehemia war da beteiligt, Esra war daran beteiligt, eben Zacharja war daran beteiligt und noch andere können die Berichte gerne ja mal nachlesen in der Bibel. Gott macht einen neuen Anlauf. Es gibt einen neuen Tempel. Es gibt neu eingerichteten Gottesdienst. Und Gott macht wieder deutlich, ich will mit euch leben, ich will Beziehung mit euch leben. Und deshalb komme ich wieder und er sagt, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Freu dich wieder, ich will wieder mit dir Beziehung leben. Und dann ist natürlich das gekommen, siehe, dein König kommt zu dir. Ich werde wieder einen König senden, der aus dem Haus Davids kommt, aber der auch von mir kommt. Wir wissen heute im Rückblick, dieser König ist Jesus, der gekommen ist in diese Welt. Endlich hat Israel wieder einen König. Und viele Missverständnisse, die dann passiert sind, als Jesus auf dieser Erde unterwegs war, die beruhen genau darauf, König, also Herrscher, Armee, endlich die Römer rausjagen, war eigentlich völlig schlüssig, dass die so gedacht haben. Ja, wir rümpfen die Nase. Ja, ihr habt es halt nicht kapiert. Ehrlich mal, was glaubt ihr? Wer von euch hätte das kapiert, wenn ihr von dieser Tradition herkommt? Ihr kennt Königtum, ihr kennt weltliche Herrscher. Und in der Bibel ist von einem König die Rede. Der kommt wieder. Und jetzt begreift ihr zu Recht, Jesus ist dieser König. Hättet ihr kapiert, dass der ans Kreuz geht und sich da festnageln lässt und dann erst nochmal für ein paar Jahrtausende verschwindet aus dieser Welt? Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht kapiert. Die, die es kapiert haben, eigentlich sind sie am Kreuz, spätestens am Kreuz sind sie eigentlich alle verzweifelt, sind sie alle gescheitert. Es hat keiner wirklich durchgehalten. Man kann überlegen, Johannes vielleicht am meisten, vielleicht Maria, aber ich glaube nicht mal die wirklich. Erst nach der Auferstehung haben sie es dann wieder gecheckt. Also wir sollten mal nicht so überheblich sein, wenn wir über diese Berichte nachdenken, denn ich fürchte mal, also ich hätte es bestimmt auch nicht kapiert. Es sei denn, Gott hätte durch seinen Geist mich mal so richtig durchgeschüttelt, mein Denken auf den Kopf gestellt, aber rein mit meiner menschlichen Logik hätte ich es auch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber aus Gottes Perspektive ergibt das Ganze Sinn. Siehe, dein König kommt zu dir. Und das ist ja jetzt auch für uns die Nachricht. Dein König kommt. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ich erzähle es trotzdem mal. Wenn ihr es dann seht, ist es nochmal anders. Wir haben zwei Marionetten. Friedrich und Knödel. Die hängen oben. Und Dörte hat verschiedene Stücke für die beiden geschrieben. Und da gibt es also eins. Friedrich ist also hier im Gottesdienst und hört, der König kommt. Und dann flippt er aus. Friedrich ist nämlich ein Hofnarr. Ja, Friedrich, der Friedensreiche, Hofnarr am Hofe des Königs. Und jetzt hört der König kommt, dann will der natürlich los, will alles vorbereiten, was für so einen Staatsempfang dann eben nötig ist. Und dann muss man ihm also mühsam erklären, dass dieser König anders kommt und dass der Staatsempfang ein bisschen anders ausfällt. Was wir damit aber sagen wollen und wo ich auch jetzt nochmal drauf raus wollte, ja, ihr sitzt so schön entspannt hier im Saal. Freut mich ja, dass ihr entspannt seid. Wenn es völlig verkrampft wird, würde ich mir auch Sorgen machen. Aber mal ganz ehrlich, wenn jetzt hier die Nachricht reinkäme, Joe Biden kommt oder Angela Merkel kommt, will unseren Gottesdienst besuchen, säßt ihr dann auch noch so relaxed hier? Dann müssen wir doch ein besonderes Programm auf die Beine stellen. Dann müssen wir doch vielleicht mal gucken, was wir noch mal streichen müssen. Dann müssen wir doch mal gucken, dass das hier wirklich repräsentativ ist, dass das ein tolles Angebot ist, ein tolles Programm gibt und so weiter und so fort. Dann fangen wir doch an und rotieren da oben im Kopf. Und dann, wie müssen wir das gestalten? Wie können wir das gestalten? Und dann müssten die uns vielleicht wieder runterbringen und sagen, wir wollen einfach nur dabei sein. Wir wollen einfach nur hier mitschwimmen. Wir wollen gar nicht, dass für uns was Besonderes gemacht wird. Also das wäre mal ganz spannend. Und ich glaube, wenn Jesus jetzt wirklich leibhaftig käme, ja, da gibt es also auch schöne Anspiele, habe ich da schon zu gesehen. Jesus kommt in eine Stadt, also Jesus kommt tatsächlich so zwischendurch nochmal, nicht die Wiederkunft, die wir erwarten, sondern nochmal, Jesus kommt so als Mensch wie wir und macht einen Besuch auf dieser Erde und kommt in die Stadt. Und ja, und dann wird ein Termin beim Bürgermeister gemacht, den lässt Jesus einfach sausen, weil er sich mit einer behinderten Frau unterhalten hat. Und dann gibt es einen großen Pressetermin, da erscheint Jesus auch nicht, weil er mit ein paar Kindern Fußball spielt auf dem Hof. Und ja, also wie Jesus gewesen ist damals. Ja, er hat sich mit denen abgegeben, wo es keiner erwartet hatte. Und die Mächtigen und Reichen, ja, mit denen hat er auch geredet, ja, wenn es für ihn an der Zeit war. Ansonsten hat er die aber auch mal links liegen lassen. Dieser König kommt anders. Und trotzdem, von der Bedeutung bleibt es ja gleich. Der König kommt. Der Boss von Angela Merkel und Joe Biden und wie sie alle heißen, selbst Putin und wie heißt der Chinese gerade, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der da gerade Chef ist. Deren Chef, der kommt nicht nur, der ist jetzt hier. Der ist da, hier in diesem Raum. Wir können ihn nicht sehen, okay, aber er ist ja da. Und ich würde mir so wünschen, dass uns darüber mal wieder der Kinnladen runterkippt. Das kann man ja momentan durch Maske nicht sehen, aber ja, ich würde mir mal wieder wünschen, dass uns das mal wieder neu überrascht, dass uns das mal wieder neu, ja, vielleicht auch vom Hocker reißt. Wir dürfen mit dem Boss der Bosse reden. Wir haben da jederzeit freien Zugang. Siehe, dein König kommt zu dir. Wer ist denn dieser König? Ein Gerechter und ein Helfer. Ist ja immer die Frage, also es gibt ja mal die Gedankenspiele, wäre nicht doch eine gute Monarchie besser als die Demokratie? Na, ihr lacht. Ich denke, in der Monarchie oder auch in der Diktatur, wenn man so will, aber das sind die Ausschläge extremer. Ein guter König, der wirklich nach Gott fragt und danach handelt, kann ein echter Segen für ein Volk sein, manchmal mehr, als es in einer Demokratie ein guter Bundeskanzler oder so könnte. Weil der ist immer an Mehrheiten gebunden und von Mehrheiten abhängig. Ein guter König könnte natürlich vieles bewegen. Die Erfahrung lehrt nur, die gibt es nur selten. Die meisten werden von Macht korrumpiert. Und ich bin doch für euch alle da. Und dann wird es schwierig. Und Menschen können irren, oder nicht nur können, Menschen irren. Und wenn man dann einen hat, von dem alles abhängt, dann kann das eben ziemlich heftiger Irrtum werden. Und hier kommt ein König, der ist ein Gerechter und ein Helfer. Was ist gerecht? Was ist Gerechtigkeit, vor allen Dingen in dieser gefallenen Welt? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir haben mal so 30 Stunden Seminar über das Thema Gerechtigkeit. Nee, Dörte hat es gemacht, nur ich habe es immer mit, so, weil wir uns damals schon gekannt haben, haben wir jetzt immer vieles gemeinsam aufgearbeitet. Ich werde euch jetzt das mal so ein bisschen näher bringen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ja, also das waren 2 Semesterwochenstunden, das Semester ging 15 Wochen, waren also 30 Stunden insgesamt. Das kriegen wir heute nicht mehr fertig. Aber es ist ein interessanter Gedanke, was ist eigentlich Gerechtigkeit aus Gottes Perspektive? Aber dieser König ist gerecht und er ist ein Helfer, er ist nicht der, der 1000 Helfer hat. Ja, wie sagt Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Auch wieder so ein völlig unlogischer Satz für unsere Zeit. Da kommt der Herr des Universums und will uns dienen. Und nicht sich bedienen lassen. Und der ist jetzt da. Und er kommt arm. Also das Bild kennen wir ja. Ja, der also als Jesus dann in Jerusalem einzieht, da nimmt er ja dieses Bild auf. Arm, reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Er kommt nicht hoch zu Ross. Ja, sondern er kommt auf dem Reittier der einfachen Leute. Wenn man denn überhaupt ein Reittier hatte, okay, aber. Und das war noch ein geliehener Esel. Das war noch nicht mal sein eigener. Und Gott wird arm. Gott wurde arm für uns. Das ist auch eins dieser neueren Weihnachtslieder. Damit wir durch seine Armut reich würden, wurde Gott arm für uns. Das ist hier angekündigt. Ja, warum war das so schwierig mit den Königen? Weil wenn die Könige reich werden wollten, dann ging das ja nur auf Kosten der anderen. Wenn aber ein König auf Reichtum verzichtet, dann kann er tatsächlich dienen. Und jetzt habe ich das an den Anfang dieser Adventszeit gestellt. Lasst uns doch diese Adventszeit mal unter diesem Aspekt leben. An Weihnachten wollen wir das feiern, dass er gekommen ist. Diese Wochen davor, die sind ja jetzt die Vorbereitungszeit. Zacharja hat es angekündigt. Der König kommt. Und am 24. und 25. und 26. Dezember wollen wir das feiern. Er ist gekommen. Ja, ist auch interessant mal zu unterscheiden zwischen Advents- und Weihnachtsliedern. Ist euch das mal aufgefallen, dass das ein Unterschied ist? Ja, die Adventslieder, die sagen, das wird kommen. Die Weihnachtslieder sagen, jetzt ist es soweit. Also macht hoch die Tür, ist der Klassiker eines Adventslieds. Ja? Bereitet euch vor, macht die Türen auf, macht die Herzen auf. Seid vorbereitet, wenn er kommt. Und dann an Weihnachten, jetzt ist er da. Ja? In den Liederbüchern ist das ja immer schön sortiert. Erst Advent, dann Weihnachten. Bei der Liederauswahl wird es manchmal fröhlich durcheinander geschmissen. Das ist schon spannend. Ist mir auch schon passiert. Also ich bin auch von jemandem mal darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ja ein Unterschied ist. Aber lasst uns bewusst diese Wochen jetzt bis Weihnachten uns vorbereiten. Wir wissen ja nicht, wann Jesus tatsächlich wiederkommt, vielleicht noch vor Weihnachten. Früher habe ich immer gedacht, in der Bibel gibt es noch viele Dinge, die erst noch passieren müssen. Seit der Wende sage ich das nicht mehr, weil ich da gesehen habe, wie schnell sich weltpolitische Dinge ändern können. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Wir hatten ja Verwandtschaft aus der DDR. Wir haben ein Jahr vorher diskutiert, was wäre denn, wenn es eine Wiedervereinigung gäbe. Aber keiner von uns hat dran geglaubt, dass das tatsächlich kommt. Ein Jahr später war es dann schon passiert. Also die Grenzen waren offen. Die Wiedervereinigung war ja dann nochmal ein knappes Jahr später. Aber das war wahnsinnig schnell. Und seitdem ist mir klar, die Dinge, die weltpolitisch noch geschehen werden, bevor Jesus wiederkommt, die können dermaßen schnell gehen. So schnell kann man gar nicht gucken. Und von daher ist es gut, wenn wir vorbereitet sind. Und mal abgesehen davon, selbst wenn Jesus in 100 Jahren erst wiederkommt und ich werde heute Nachmittag vom Auto überfahren, dann stehe ich auch vor ihm. Heute Nachmittag, nicht erst in 100 Jahren. Ja, also dieses Vorbereitetsein. Eigentlich müssen wir das jeden Tag, das ganze Jahr über, dass wir eigentlich jederzeit bereit sind, vor unserem Schöpfer zu stehen. Aber diese Wochen jetzt bis Weihnachten sind sozusagen symbolisch mal eine besondere Vorbereitungszeit. Sind ja auch eine Fastenzeit, traditionell eigentlich. Also das Weihnachtsgebäck heißt ja nicht Adventsgebäck, das heißt Weihnachtsgebäck. Warum ist das so? Weil das Weihnachtsgebäck, müsst mal alte Weihnachtsgeschichten oder so lesen, Adventsgeschichten, da kommt das immer mal wieder vor. Das Weihnachtsgebäck war weggeschlossen, das war im Schrank. Es wurde zwar den ganzen Advent Plätzchen gebacken, aber die gab es nicht. Die wurden alle im Schrank weggesteckt. Und dann gibt es ja die Weihnachtsmaus, ja, die dann also plötzlich ist dann doch nichts mehr da. Ja. So eigentlich hat man den ganzen Advent gefastet, man hat den ganzen Advent gebacken und dann macht man den Schrank auf und ist nichts da. Wo ist das wohl geblieben? Es muss wohl die Weihnachtsmaus gewesen sein, ist so eine Weihnachtsgeschichte. Aber das geht darauf zurück, dass die Adventszeit eine Fastenzeit war, wo man so einfach wie möglich gelebt hat. Kein Fleisch, eben nichts Süßes, eben, hätte man gesagt, Trockenbrot und Wasser, nicht ganz so schlimm war es nicht, aber es war ja eh, man konnte ja früher auch keine Sachen haltbar machen, also mit frischem Gemüse und Obst und Salat und so weiter war es eh dürftig. Und dann war das wirklich eine sehr einfache Zeit, will ich mal sagen. Und dann an Weihnachten, übrigens an Weihnachten, nicht am 24. Der 24. ist der letzte Fastentag, der letzte Adventstag. Der 25. ist der erste Weihnachtstag. Und da gab es dann Großessen. Und besonders bei den armen Leuten, die ja eh nur ganz selten Fleisch hatten oder irgendwas, hat man alles, was man hatte, gespart auf diesen Tag, weil da wurde dann richtig gefeiert. Und das hat man sich ja früher mal ausgedacht, um damit etwas auszudrücken. Jetzt in dieser Zeit sollen wir uns vorbereiten, um dann mit Jesus zu feiern, wenn er kommt. Ja, und das gilt. Und lasst uns das doch mal wieder ein bisschen aufnehmen. Also ich werde jetzt auch nicht fasten bis Weihnachten, aber vom Gedanken her wirklich, jeden Tag irgendetwas zum Beispiel einbauen, was uns hilft, uns vorzubereiten. Das kann die Kerze sein, ja, dass man sich vielleicht wirklich eine Kerze anmacht und sich Zeit nimmt zum Bibellesen. Ja, die Bibel, wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir die Bibel haben. Aber vielleicht nehmen wir uns das nochmal vor und lesen bis Weihnachten ein Evangelium durch. Wer schnell durch sein Wurst, dem empfehle ich Markus, der ist der kürzeste. Wer theologisch was richtig zum Beißen haben will, den empfehle ich Johannes. Der ist Theologe, der ist sprachlich interessanterweise auch vom Griechischen her, ganz einfach. Also wer ein bisschen Griechisch kann, kann Johannes übersetzen. Aber theologisch ist der am kompliziertesten von allen, am anspruchsvollsten. Also wer gerne theologisch was zum Knabbern haben will, dem empfehle ich Johannes. Ich habe nie verstanden, warum man Johannesevangelium verteilt hat für Leute, die neu zum Glauben gekommen sind. Ich finde das das Heftigste, was es gibt. Vielleicht Hebräerbrief ist noch ähnlich, aber ist aber egal. Dürft ihr euch gerne vornehmen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ja kommen, könnt die Fragen stellen. Aber vielleicht, das ist nur eine Anregung, sich eine Kerze hinstellen, Johannesevangelium lesen oder Markusevangelium oder irgendwas anderes. Oder ihr macht Hausandachten als Familie. Ist Hauskreise mit Freunden und Bekannten sind ja momentan ziemlich schwierig. Sie dürfen stattfinden, wenn wir sie hier machen. Nur nochmal als Erinnerung. Ich meine, wir haben noch nicht die neuen Regeln, die jetzt nach den neuen Beschlüssen, die haben wir ja noch gar nicht, aber ich hoffe, dass sich da nicht viel ändert. Bis jetzt gilt ja, dass wir uns, es dürfen müssen, die Veranstaltungen müssen nur hier stattfinden, nicht in den Wohnungen. Da sollen wir nichts durchführen. Aber man kann sich doch als Familie treffen und als Familie zusammensetzen und sich was vornehmen. Und wenn die Kinder noch jünger sind, kann man vielleicht mal die ganzen Geschichten aus der Kinderbibel lesen. Oder man liest auch mal mit den Kindern eine moderne Übersetzung, die in einem flüssigen Deutsch ist, die nicht schon an der, wo die Kinder nicht schon an der Sprache scheitern. Und dann spricht man drüber. Oder irgendetwas, dass wir irgendwas einbauen in unseren Tagesablauf, was uns besonders auf Weihnachten vorbereitet. Denn dein König kommt. Lasst uns vorbereitet sein. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr, du kommst. Du bist gekommen, natürlich in dieser Welt. Und du bist ja jetzt auch hier. Und doch wirst du auch wiederkommen, doch willst du noch mehr in unser Leben kommen, als das heute schon der Fall ist. Und ich bitte dich, hilf uns doch, dass wir vorbereitet sind, dass wir uns öffnen, dass wir da sind und dass wir dir Raum geben. Komm in unser Leben, räum du auf, was aufgeräumt werden muss, nimm du uns an deine Hand. Herr, da wo neue Farbe nötig ist, bring neue Farbe rein, wo Dinge rausgeschafft werden müssen, bereinigt werden müssen. Da hilf uns, Dinge rauszuschaffen und zu bereinigen, dass wir ein aufgeräumtes Haus haben, in dem du gerne einziehst. Und lass uns diese Adventszeit zu einer Segenszeit werden. Amen.